Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Dezember 1989, als der sogenannte Eiserne Vorhang gefallen war, ließ ein Mann sich auf dem Prager Wenzelsplatz von einer riesigen Menschenmenge feiern. Er war frisch aus Kanada gekommen, niemand kannte ihn, aber das war nicht wichtig. Es genügte, dass er Batya hieß, Tomasz Batya, Sohn des gleichnamigen Gründers einer der größten Schuhkonzerne des Kontinents. Über die Geschichte dieser Familie zwischen Nationalsozialismus, Exil und Kommunismus hat die tschechische Autorin Markéta Pilatová einen Roman geschrieben mit Jan Batya im Zentrum. Beatrix Novi stellt das Buch mit Batya im Dschungel vor.
In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts kannte jeder in Europa den leichten Leinenschuh mit der Kunststoffsohle. Ein Schuh für moderne Zeiten, bequem und erschwinglich. Von Inseratseiten und Blechreklamen winkte der schräge, neusachliche Schriftzug Batya. Aus dem ärmlichen Mähren war dieser Name nach dem Ersten Weltkrieg zu internationaler Bekanntheit aufgestiegen. Einer der vielen mährischen Schuster hatte ihn dahin gebracht, Tomasz Batya. Das Städtchen Zlin, bis heute Kern seines Imperiums, war nicht nur ein nach fordistischen Prinzipien funktionierendes Detroit der Schuhe, sondern eine Cité industrielle, die alles vereinte. Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Umgrünte Siedlungshäuser, Fabriken, Kino, Sport- und Bildungseinrichtungen, gebaut von bedeutenden Architekten der tschechischen Moderne, waren der Lohn strebsamer und soldatisch disziplinierter Batyamanen. Tomasz Batya hatte die junge tschechoslowakische Republik zur größten Schuhexportnation Europas gemacht. Trotzdem, in Markéta Pilatovas Buch »Mit Batya im Dschungel« spielt er nicht die Hauptrolle.
Zuallererst sollt ihr wissen, dass es nicht nur einen Batya gab. Es ist mir wichtig, dass ihr die Dinge richtig einordnet und mich nicht mit meinem Halbbruder, dem Firmengründer Tomasz Batya, verwechselt.
So lässt die Autorin Jan Antonín Batya sprechen, den wesentlich jüngeren Halbbruder und Nachfolger von Tomasz. Der verunglückte 1932 mit seinem Privatflugzeug, weil er es mal wieder zu eilig gehabt hatte. Jan Antonín war sein würdiger Nachfolger, noch eiliger, mit noch größeren Visionen. Auch seine Zeit war knapp bemessen. Vor den Nazis flüchtete er mit der Familie nach Brasilien. Wegen der Kommunisten konnte er nach dem Krieg nicht zurück in die Heimat.
Ich begann ein Jurastudium, denn ich suchte nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Großvater, für unsere ganze Familie.
Jan Antonins Enkelin Dolores. Sie war es, die ihre Besucherin Markéta Pilatová in Brasilien auf die Idee brachte, über das privilegiert migrantische Soziotop der brasilianischen Batya-Familie zu schreiben, in der derzeit beliebten literarischen Form des kapitelweisen Perspektivwechsels. Ermutigt wohl durch die vielen persönlichen Dokumente, die sie im Haus der Enkelin studieren konnte, schlüpft Pilatová in die Häute der Personen, die ihr dort begegnet sind, und lässt sie abwechselnd erzählen. Den Geist des schon 1965 verstorbenen Jan Antonín, seine Tochter Ludmila, ihren serbischen Ehemann, ihre Tochter Dolores, einen tschechischen Arbeiter, einmal sogar eine Batya-Fabrik. Die Anverwandlung durch individuelle Sprechweisen gelingt wenig überzeugend. Jan Batyas charakteristisch mährisches Nu oder die forcierte, burschikose Sprechweise seines serbischen Schwiegersohns bleiben blasses Kolorit. Aber in diesen halbfiktiven Persönlichkeiten äußern sich der Geist der Zeit und des Kolonialismus, Verlust und Zerrissenheit der Immigration und die ungebrochene Unternehmerenergie des Jan Batya.
Was ich für Brasilien plante, waren 10 Batya-Städte mit Schuh, Gummi, Gerb, Textil, Papier, Chemie und Holzverarbeitungsfabriken sowie Sägewerken und landwirtschaftlichen Betrieben, außerdem die Besiedlung bislang unbewohnter industriell und landwirtschaftlich noch nicht erschlossener Gebiete.
100.000 Menschen leben heute in Batatuba, Batalbuna, Batalpora und weiteren Batyavils, selbst von Batyas Tochter als reizlose Rasterstätte beschrieben. Ihr Vater hatte das Werk seines Halbbruders schon in Zlin auf eine höhere Taktzahl gebracht. Noch mehr internationale Expansion, noch mehr Tempo.
Das Tempo, das schwindelerregende Tempo der Stadt,
seufzt die Tochter Ludmila, die sich der Fragwürdigkeit dieser Ideale sehr bewusst ist. Ein Hauch von Herz der Finsternis weht aus manchen Sätzen in diesem Buch.
Doch hier in Brasilien ließ sich diese Geschwindigkeit nicht aufrechterhalten. Die Hitze und der rote Staub, die Schwüle und die Stechmücken, alles in den Tropen widersetzte sich dem Sliner Tempo oder verhöhnte es regelrecht.
Unberührt davon blieb eine Mentalität des herrenhaften Eroberertums, das feudalisierte Erbe der Technokratiebewegung, für die die Batya-Brüder standen. Jan verkörperte besonders die Ideologie grenzenloser Machbarkeit jenseits von Ideologien. Weißer Sozialismus. Den 1. Mai hatte in Slien der Unternehmer stets zusammen mit seinen Arbeitern gefeiert. Jan Batya galt vielen als größenwahnsinnig. Aber seine Vision einer Umsiedlung möglichst des ganzen tschechischen Volks ins schöne Patagonien, die er angeblich Hermann Göring unterbreitete, war auch nicht kühner als die damals viel diskutierte Idee, das Mittelmeer auszutrocknen, um Ackerland zu gewinnen.
Ja, Patagonien hätte den Böhmen, Slowaken und Mähren gehören können, statt den ausgefuchsten Fritzen, die an allem schuld waren und am Ende einfach so davonkamen.
Vor den Fritzen, den Nazis, waren die Batyas nach kurzer Annäherung 1939 geflohen. Aber wenn sie die Wahl haben, ziehen Jan Batyas großbürgerliche Romantöchter eine rechte Diktatur in Brasilien einer Linken vor. Und ihre Wahrnehmung der Landlosen beschränkt sich allein auf die Gefahr, die von diesen Allerärmsten ausgeht. Hier spricht wohl die leibhaftige Dolores, Pilar Torvas Kronzeugin, auch in ihrer naturgemäß parteiischen Sicht auf die jahrzehntelange Auseinandersetzung mit den nach Kanada emigrierten Nachkommen des Firmengründers Tomáš Batya. Das ist Schnee von gestern. Aber die Geschichte der Batyas und ihrer Epoche lohnt das Kennenlernen. In diesem Buch gibt es dazu eine Gelegenheit aus ungewöhnlicher Perspektive.
Beatrix Novi mit Batya im Dschungel von Markéta Pilatova. Erschienen ist der Roman in der Übersetzung aus dem Tschechischen von Sophie Marzloff im Visa Verlag. 381 Seiten, 21 Euro.